Meine Liebe, mach mal ganz kurz eine Pause und warte eine Sekunde, bevor du in die nächste Podcast-Folge springst, denn ich habe eine riesige Überraschung für dich. Ich schenke dir 2 Tage mich live an deiner Seite und das komplett kostenlos. Und lass uns beide gemeinsam Hand in Hand und mit ganz viel Freude entdecken, wie die Liebe in deinem Leben wieder deine neue Superpower wird. Schau ganz schnell einmal in die Shownotes, dort findest du nämlich einen Link und wenn der dort nicht ist, weil die Folge schon ein bisschen älter ist, dann schreib mich einfach an unter team@danielaroeske.de und ich schicke dir alles direkt einmal zu. Ich freue mich riesig auf 2 Tage mit dir, wo wir gemeinsam wieder schauen, wie wir dein Leben miteinander rocken werden. Einverstanden? Also, ich freue mich auf dich. Bis gleich. Und in dieser Podcast-Folge von Emotional frei sein spreche ich mit Michi Schreiber. Michi Schreiber, hörst dir selbst an, ist eine so unglaublich faszinierende junge Frau, die als Tierschützerin arbeitet. Und du erfährst in dieser Folge nicht nur irgendetwas über Tierschutz, vielleicht hat dein Gehirn gerade das draus gemacht, sondern es ist eine Folge, die voll ist mit einem Appell an die Liebe, warum du dich wieder für die Liebe entscheiden solltest. Es ist ein Appell daran, dass du deine Träume leben solltest und wie du eigentlich wirklich deine tiefsten Werte für dich herausfindest. Und vor allen Dingen erzählt diese Folge eine Geschichte über Angst vor der Liebe und wie du damit umgehen kannst. Ich wünsche dir unfassbar viel Freude dabei. Emotional frei sein, dein Podcast für Frauen, die alles und noch mehr vom Leben wollen. Mein Name ist Daniela Röske und in jeder einzelnen unserer Folgen erfährst du, wie du glücklicher, zufriedener und freier dein Leben lebst. Und ich freue mich wie Bolle auf dich. Lass uns starten. Und einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Podcast-Folge Emotional frei sein mit einer sensationell tollen jungen Frau heute. Höre es dir selbst an. Ich habe für dich, aber auch für mich selbst zu Besuch Michi Schreiber. Und Michi Schreiber ist Tierschützerin, ist Autorin, ist Keynote-Speakerin, in welcher Form auch immer. Und trotzdem, das möchte ich nicht unerwähnt lassen. Und du wirst in dieser Podcast-Folge ganz viel zum Thema Liebe, Liebe zu den Tieren hören und Michis eigene Geschichte. Ich freue mich wie Bolle, dass du da bist, liebe Michi.
Danke für das süße Intro. Ich freue mich auch total auf das Gespräch und bin gespannt, worüber wir jetzt sprechen werden.
Wisst ihr einmal vorab, das Schönste, was ich schon ganz von Anfang an sagen kann, ist, dass Michi und ich so 2 Sätze gerade miteinander gesprochen haben, worum könnte es gehen, worüber könnten wir reden, was hat einen unglaublichen Mehrwert auch für jeden Einzelnen da draußen. Und Michi hat gesagt, egal über welches Thema wir sprechen, es wird mir definitiv Freude machen. Und genau darum geht es jetzt. Schnapp dir gerne nochmal deinen Kaffee mit dazu, schnapp dir dein Wasser mit dazu. Denn Michi ist in der besonderen Situation, falls du sie nicht kennst, sie arbeitet mit Tieren, aber nicht irgendwie mit den Hunden oder mit den Hauskatzen, die du klassisch hast, sondern Michi, erzähl doch mal selbst, was machst du eigentlich?
Das ist eine gute Frage, die ich mir manchmal selbst stelle.
Kenn ich.
Ich sage immer, ich lebe ein Leben anhand meiner Werte. Und das ist eigentlich was sehr Schönes, was ich mache. Und bei mir drückt sich das dadurch aus, dass ich Tierschützerin für Affen bin, für verwaiste Affenkinder. Das heißt, ich bin mittlerweile in 4 afrikanischen Ländern mit meiner eigenen Organisation tätig und wir unterstützen da Rehabilitierungsprojekte für verletzte und beschlagnahmte Wildtiere. Und mein Fokus sind eben die Affen. Und das ist was, was mich sehr begeistert, aber auch sehr bewegt, weil ich zum einen natürlich viel vor Ort sehe und erlebe, positiv wie negativ, aber über die Arbeit auch wahnsinnig viel über mich lernen durfte. Das heißt, bevor ich mit dieser Arbeit gestartet habe, bevor ich überhaupt da reingestolpert bin, war ich oft sehr lost im Leben und wusste nicht, was will ich genau machen, wer will ich sein, und über die Tiere habe ich einfach zu mir gefunden. Und daraus ist, wie du da gesagt hast, super viel entstanden. Erstmal so gefühlt die eigenen Werte finden, was ist für mich wertvoll und wichtig. Und dann wurde man irgendwie Tierschützerin, hat irgendwie Bücher geschrieben und irgendwie Kurse und irgendwie Reden gehalten. Aber ja, eigentlich mache ich nur das, was mir Freude macht und was meinen Werten entspricht.
Jetzt hast du gerade gesagt, dass du irgendwie im Leben lost warst, dass du irgendwie so eine innere Leere vielleicht verspürt hast oder nicht genau wusstest, wo es denn eigentlich weitergeht, wo es denn lang geht. Und ich glaube, dass viele Menschen, und vielleicht auch du da draußen gerade, sich damit identifizieren können. Vielleicht sogar, wenn dieses Gefühl da ist, von außen betrachtet, eigentlich ist doch alles okay. Aber. Und dieses Aber, Punkt, 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 was danach kommt, hat ja oft ganz viel mit etwas zu tun, was du gerade angesprochen hast. So diese inneren Werte. Und du sagst, du lebst ein Leben nach deinen inneren Werten. Ich sehe schon ganz viele Herzen in den Augen bei den Hörerinnen da draußen. Aber jetzt mal die Kernfrage. Wie hast du das gemacht? Wie hast du herausgefunden, was eigentlich wirklich zutiefst deine Werte sind, die dich erfüllen?
Ja, das war eine lange Reise für all die jetzt zuhören. Also falls ihr auch noch irgendwie mit eurem Boot über den Werte-Ozean schippert und euch fragt, komme ich jemals an? Und du hattest mich auch eben gefragt, würdest du dich auch Speakerin nennen, wo ich auch sage, ich weiß es nicht, ich definiere mich auch immer wieder weiter und neu und entwickle und wachse. Angefangen hat das aber alles tatsächlich, als ich 18 war, also vor 9 Jahren, ich bin jetzt heute 27, und ich einfach diesen Wunsch hatte, den ich seit meiner Kindheit hatte, nach, in Anführungszeichen, Afrika zu reisen. Ich habe mich dann für Südafrika entschieden und dachte, ich mache so dieses einmalige Abenteuer nach dem Abitur, ich arbeite mit Wildtieren, ich erfülle mir diesen Herzenswunsch und dann mache ich ein normales Leben. Also habe auch meinen Eltern gesagt, ein Abenteuer und dann werde ich normal, keine Sorge.
Dann werde ich normal, auch schön.
Das hat nicht so gut funktioniert, denn ich habe ja vor Ort zum ersten Mal seit langem mich nicht mehr lebensmüde, sondern lebenswach gefühlt. Ich war in meiner Jugend und Kindheit, nachdem ich auch über die Schulzeit sehr gelernt habe, anzupassen, nachdem ich auch in der Schulzeit viel mit Kritik und dann auch mit Selbstzweifeln zu tun habe, sehr lebensmüde. Ich hatte nicht mehr dieses Gefühl, begeistert im Leben zu sein, nicht mehr dieses Gefühl, Energie zu haben. Und die Reise war gar nicht so als Ausweg daraus gedacht. Es war irgendwie einfach so, ich will mal was erleben. Und vor Ort habe ich so viel gearbeitet wie noch nie. Ich bin irgendwie morgens aufgestanden um 6. Ich hatte Affenbabys, die ich versorgt habe, unter anderem mein erstes Baby, mein Erstgeborenes.
Ist das eigentlich das Bild, das im Hintergrund bei dir ist? Ist das dein erstgeborenes Baby quasi?
Das ist Kiwi. Barney steht komplett, also Barney, ich habe so 2 Fotos auf dem Tisch stehen. Das von meinem Mann, das ist, weiß ich nicht, so groß wie meine Handfläche, und das von Barney ist eine 1 Meter mal 60 Zentimeter große Leinwand.
Schön, dass wir auch noch über deinen Mann vermutlich gleich einmal sprechen werden.
Ganz verkraften, einen stabilen Selbstwert. Und das war das erste Mal, dass ich so viel gearbeitet habe wie in meinem Leben. Aber ich habe mich noch nie so wach und so lebendig und so erfüllt gefühlt. Und vor allen Dingen, was mir auch geholfen hat, ist, bei mir anzukommen. Ich war super wenig am Handy. Ich habe einfach das Leben in der Präsenz gelebt und auch gemerkt, krass, ich bin hier in der Buschhütte. Ich habe teilweise keinen Strom. Ich habe definitiv kein warmes Wasser. Mhm. Wir leben in einfachsten Bedingungen und ich bin so zufrieden noch nie, wie noch nie. Wie kann das sein? Also, was macht das mit mir? Wie kann es sein, dass, wenn ich so wenig habe, ich so glücklich damit bin, so zufrieden? Und das war für mich so ein Game-Changer-Moment, auch mit den Tieren, wo ich dachte, ich möchte das auf jeden Fall mein Leben lang weitermachen. Und ich habe dann ganz spontan damals meinen Rückflug sausen lassen und bin nicht nur 6 Wochen im Abenteuer geblieben, sondern tatsächlich viele Monate, bis Barney, mein erstes Ziehkind, eben so weit war, in eine Truppe integriert zu werden, weil das war mir einfach wichtig, ihn begleiten zu können. Ich meine, du musst das selbst wissen, du bist jetzt Mama, hast du gesagt?
Ganz frisch,
ja. Wenn sich Menschenmama sein anfühlt, so wie Affenmama, aber wenn es sich einfach nur ähnlich anfühlt, dann das ist unbeschreiblich von dem, was und wie man vor allen Dingen auch fühlt und was das auch mit einem macht. Und das hat mich so geprägt, dass ich eigentlich dachte, ich will das bis zum Rest meines Lebens machen. Mhm. Vielleicht nicht immer die Babyaffen aufziehen, aber diese Arbeit, die mir einen Sinn gibt. Also es war egal, ich habe auch gerne Gehege geputzt, ich habe gerne Essen geschnitten, ich habe Felder geerntet, ich habe Umweltbildungsprojekte geleitet. Es war einfach dieser Sinn dahinter, der mir so viel gegeben hat und auch dieses Gefühl zu wirken und beizutragen. Und zu Hause wurde ich aber mit sehr, sehr skeptischen Blicken
angefangen. Also kann ich mir gut vorstellen.
Ja. Zu Hause war es so, Alter, du hast irgendwie deinen Job und dein Studium für einen Affen sausen lassen. Affe ist dann ja auch noch so ein Semischimpfwort in Deutschland. Und wenn man dann gesagt hat, ja, mein Traum ist, mit Affen zu arbeiten. Und ich so, oh, ich arbeite auch mit Affen. Also ich wurde jetzt nicht gerade mit offenen Armen empfangen. Ich habe super viel Kritik bekommen. Und dann wirklich die ersten 5, 6 Jahre danach, also in der Zeit von 18 bis 24, immer so ein Doppelleben geführt, nenne ich es. Ich war dann so 10 Monate in Deutschland, habe gejobbt und später mein Studium gemacht als so Sicherheitskomponente. Mhm. Und bin dann jedes Jahr so 2 Monate nach Südafrika, so als meine Freiheitskomponente. Aber ich war auch in diesen beiden Situationen ein komplett verschiedener Mensch. Also die begeisterte mich, die gab es irgendwie nur in Afrika. Und hier in Deutschland war ich super ruhig, super introvertiert. Ich wollte mich verstecken. Ich war einfach, weiß ich nicht, ich bin einfach durchs Leben gegangen. Aber in dieser Ermüdetheit und dieser Erschöpftheit und auch in diesem, ich will nicht gesehen werden, ich will nicht da sein. Und das habe ich tatsächlich gelebt, bis es einfach nicht mehr ging bei mir. Ich weiß nicht, ob du es kennst, aber häufig ist ja so, dass der Tiefpunkt eintreten muss, um Wendepunkt zu sein. Ja. Ich dachte halt immer, gut, Freiheit, Sicherheit, ich will natürlich beides. Ich will mich auch in meiner Freiheit nicht unsicher fühlen, weil wenn ich alles aufgegeben hätte, um diesen Traum zu leben, hätte ich mich natürlich auch erstmal unsicher gefühlt. Aber dann gab es diesen Moment, das war 5 Jahre, nachdem ich das angefangen habe. Ich war auch jedes Jahr immer wieder zurück in Südafrika, als in meinem Leben ganz viel eingebrochen ist. Ich bin damals dann in Urlaub nach Paris gefahren mit meinem Mann. Wir waren irgendwie frisch zusammen, also damals noch Freund, aber so frisch zusammen. Und wir haben uns gerade kennengelernt und ich bin dann mit ihm nach Paris gefahren. Und es war das erste Wochenende, wo ich meinen Opa nicht besuchen konnte, seit er ins Altenheim gekommen ist. Und ich hatte eine super Beziehung mit meinem Opa. Wir waren immer Sonntags-Ice-Date, weil er konnte nicht mehr selbst zur Eisdiele fahren. Dann war ich immer Eis für ihn kaufen. Wir haben zusammen im Altersheim Eis gegessen. Und ich kam zurück aus Paris, aus dem Kurztrip, war den Sonntag nicht da. Und er hat über diese 4, 5 Tage so abgebaut, dass er gar nicht mehr wusste, wer wir waren. Mhm. Also nicht mehr, wer ich war. Und ist noch 2 Tage später gestorben. Und es war so schon super schwierig, aber in der gleichen Woche hat mein Papa halt seine schwere Krebsdiagnose bekommen und er war auch der Hauptverdiener in der Familie. Das heißt, es hat sich super viel finanziell shiften müssen, der Position, die meine Mama hat, die ich auch in der Familie hatte und irgendwie auch diese Belastung. Und dann war es eigentlich so, dass ich bei der Arbeit aufstocken wollte und freitags gekündigt wurde, weil das Unternehmen umgestrukturiert wurde.
Oh, allein wenn ich diese Geschichte höre, ne? Oh.
Und ich saß damals auf der Arbeit und ich weiß noch, mein Vorarbeiter, also der mit mir nebenan im Büro gesessen hat, der war jetzt nicht dafür verantwortlich und die haben es auch nicht gerne gemacht, aber die haben sich halt intern einfach umstrukturiert. Und ich saß da einfach und der wollte irgendwas Nettes sagen, aber der wusste auch, dass mein Opa gestorben war. Ich komme ja vom Land, der wusste auch, dass mein Papa erkrankt war und der hat einfach gesessen und hat gesagt, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Und was für mich aber diese Erkenntnis aus der Situation war, war, dass ich mir die ganze Zeit Dinge im Außen aufgebaut habe und mich von Dingen im Außen abhängig gemacht habe, von denen ich dachte, sie sind sicher. Mhm. Weil gewisse Jobs werden ja als sicherer angesehen als andere und gewisse Dinge oder Pfade werden auch als sicherer angesehen als andere. Aber ich habe mich in dem Moment dem Leben so ausgeliefert gefühlt und ich dachte, ich kann mit gar nichts umgehen. Ich fühle mich für nichts gewappnet in diesem Leben und ich habe mich so unsicher und klein gefühlt, dass ich mich in dem Moment gefragt habe, ist das wirklich, wie ich durchs Leben gehen will? Das war eigentlich der Moment, wo ich im Philosophiestudium erstmal und dann aber auch später in der moderneren Persönlichkeitsentwicklungsszene mich damit angefangen habe zu befassen, wer bin ich denn, was will ich wirklich? Und es war so ein ganz prägender Abend. 2, 3 Wochen später, als ich mit Marc, meinem heutigen Mann, bei seinen Eltern in der Wohnung saß und ich habe wieder von jetzt auf gleich total den Heulkrampf bekommen. Und er einfach nur sagte, Michi, was willst du denn wirklich? Also ich habe dann auch geweint, weil das Studium, ich sage einfach immer, ich weiß gar nicht, wofür ich das mache, weil ich will das alles eigentlich gar nicht. Und er hat dann gesagt, okay, was willst du denn wirklich, wenn du dich mal fragst, was willst du wirklich? Und ich saß dann da und ich habe einfach nur geweint und habe gesagt, ich will ein Leben für die Affen leben. Aber ich habe das Gefühl, dass dieser Traum so unrealistisch und so weit weg ist, dass diesen Traum anzunehmen, dass ich da dran zerbrechen könnte, weil ich es vielleicht nie erreiche und nie schaffe. Und dann sagte Marc, aber wir können es ja trotzdem versuchen. Und was wären vielleicht die ersten Schritte? Und das, obwohl Marc voll der sicherheitsbedürftige Mensch ist. Aber er sagt einfach, du musst ja gar nicht all in gehen. Was ist denn, wenn du einfach dir aber was aufbaust, was dir im Hobby schon mal mehr Spaß macht? Also, dass du gar nicht sagst, ich schmeiß jetzt mein Studium und mach alles für die Affen, sondern dass du dich fragst, wenn du einen Tag in der Woche weniger arbeitest, wie kannst du diesen Tag schon dem widmen, was dir Spaß macht? Und das war ein ganz guter Tipp damals, weil ich dann einfach...
Dein Mann scheint aber dann auch verdammt viel natürliche Intuition in sich zu tragen, natürliche Weisheit in sich zu tragen, oder?
Ja, der ist irgendwie, der ist super bunt, der ist so geerdet, der ist so tolerant und sehr offen. Und das ist eine ganz, ganz große Stärke seinerseits. Und dann habe ich, so gedacht, gut, ich fange jetzt mit einer kleinen Webseite an und habe ein Buch geschrieben und einen Podcast und habe irgendwie gedacht, jetzt schreibe ich auch ein Buch. Und es war vor 4 Jahren und ich habe es dann einfach versucht und es hat geklappt. Es hat nicht reibungslos geklappt, auf gar keinen Fall. Es gab.
Oh, das ist. Ich liebe dich gerade dafür, dass du das sagst, weil manchmal denken ja Menschen, die dann von außen jetzt jemanden wie dich sehen, deine Followerzahl, deine Geschichte, deinen Mut, dann sehen sie nur das Ergebnis. Aber sie sehen nicht, durch was für Prozesse du gegangen bist, beziehungsweise dass so ein Buch dann eben auch nicht einfach nur fluppt, aber dass du trotzdem für das gegangen bist, was du liebst.
Ja. Und es gab, und das vielleicht auch an alle, die gerade an so einem Punkt sind, also bei dir müssen es ja nicht die Affen sein, aber falls du gerade an so einem Punkt bist, wo du losgehen möchtest für dich, es gab in meinem Leben mehr Gründe, aufzuhören als festzuhalten. Aber der eine Grund, der mich halt einfach immer festhalten lassen, war die Liebe für die Tiere, weil wir haben eine internationale Organisation mit internationalen Rechtsverträgen aufgebaut. Ich wusste nicht, wie teuer Anwälte sein können. Wir haben Prüfungsreisen um die Welt gemacht, um die Projekte, die wir unterstützen, persönlich zu kennen, um dafür Transparenz zu sorgen. Ich habe damals meinen VW Golf verkauft, habe 1200 Euro dafür bekommen und dachte, boah, geil, ich habe voll das Startkapital. Und ich kam Beratungsgespräch zurück und die meinten, oh, das, was sie vorhaben, das liegt so bei 10, 12, 15.000 Euro. Die sollen sie. Und ich war Studentin, ich hatte keine Ahnung. Und dann sind Marc und ich ausgezogen. Wir haben unsere Wohnung gekündigt. Wir sind zu meinen Eltern gezogen. Wir haben 2 Jahre in einem Kinderzimmer frisch verheiratet und dann gewohnt. Auf einer Matratze, auf dem Boden.
Und wo habt ihr eure Hochzeitsreise verbracht? Im Kinderzimmer bei meinen Eltern.
Ja. Willkommen, Schatz. Willkommen im Leben. Als ich dann meine Prüfungsreise, wir hatten dann endlich das Geld gespart für die Prüfungsreise. Das war Anfang März 2020, ich hatte alle Flüge vorgebucht für eine 5-monatige Prüfungsreise und 3 Wochen später kam Corona. Und man hat nichts erstattet bekommen. Ich habe bis heute keinen dieser Flüge erstattet bekommen. Also wir hatten gerade irgendwie diese Hürde, dass wir das Geld zusammen hatten. Du reist los und alles wird dir wieder genommen. Es war so hart. Deswegen sage ich immer, es gab mehr Gründe aufzugeben. Aber wir haben uns in jedem Moment immer wieder gefragt, wie können wir ihm jetzt näher kommen? Wenn der Weg nicht geklappt hat, wie können wir ihm jetzt wiederkommen? Weil wir wussten auch irgendwie, dass Corona nicht für immer anhalten wird. Aber wie können wir vielleicht die Monate, Wochen, Jahre, bis es wieder geht, nutzen? Und dann habe ich eine Fernausbildung gemacht und habe meinen Master gemacht. Und den Master konnte ich aber nur machen, weil ich diese Fernausbildung so eingeschoben habe, weil ich ja nicht reisen konnte. Und alles hat am Ende Sinn gegeben oder Sinn gemacht. Aber es war, oh Gott, unfassbar hart. Ich kann das heute manchmal selbst nicht glauben, dass wir bereit waren, das zu machen. Wir wohnen jetzt wieder in einer eigenen Wohnung. Also Spoiler, wir wohnen wieder in einer eigenen Wohnung. Aber wenn ich jetzt zurückdenke, Gott, also ich würde natürlich, okay, wenn es jetzt wieder hart auf hart käme, würde ich bestimmt wieder mit Marc zurück in mein altes Kinderzimmer ziehen. Aber so zu sehen, wie steinig der Weg dahin war, finde ich auch immer ganz, ganz wichtig zu teilen, weil ganz viele Menschen denken, dass so dem Herzen zufolge so ein glorreicher Moment ist, wo man auf die Wölkchen steigt und dann kommt nur noch die Sonne.
Genau.
Und man schwebt so seinen Träumen entgegen. Und für mich hat sich das so angefühlt, als würde ich im tiefschwarzen Ozean 12 Meter hohen Wellen springen. Wohl wissen, wenn ich da aber durchkomme, dann bin ich zumindest meinen Zielen schon ein kleines Stück näher. Und ich finde, dass wir anfangen sollten, Misserfolge, Scheitern, Umwege als Teil des Wegs zu sehen, weil wenn ich meinen Weg nur anhand von Erfolg gegangen wäre, dann wäre ich nie so weit gekommen, bis es vielleicht mal von außen betrachtet erfolgreich ist. Und man lernt so viel mehr aus diesen Hürden als im Endeffekt aus den Erfolgen, weil in den Hürden lernst du, ob du das für dich machst oder ob du das machst, um andere zu beeindrucken, für Anerkennung, für Prestige, für was auch immer. Aber in den Momenten, wo du etwas von dir aufgibst, dafür, das sind die Momente, wo du wirklich erst lernst, warum mache ich das? Und dann kommst du, wie du auch gefragt hast, deinen Werten näher. Weil das habe ich in dieser Zeit gelernt, seine Werte zu leben, auch wenn man nicht für diese Werte anerkannt oder gefeiert wird oder erfolgreich war. Weil vor 3 Jahren hatten wir 200 Instagram-Follower. Das waren irgendwie nur unsere Freunde und die Hälfte uns auch noch gefolgt, weil wir auf einmal nur noch von Affen geredet haben.
Aber ich kann mich auch gut daran erinnern, als jemand in meiner Familie gesagt hat, Daniela, wann wirst du denn endlich wieder normal? Da kann ich mich auch sehr gut daran erinnern.
Meine Frage ist immer, wann machst du mal was Vernünftiges?
Vor allen Dingen, es ist so utopisch, wer dich sieht, zu fragen, wann machst du mal was Vernünftiges? Die Frage, die ich mir manchmal stelle, gerade wenn wir so über Vernunft reden, wie viel Unvernünftiges tun wir eigentlich, wenn wir immer so dem roten Faden im Leben folgen, nach außen gucken und schauen, was müssen wir tun, damit wir ein angesehenes Leben leben, damit wir eine normale Beziehung leben und. Und dann sehe ich dieses ganze Unglück, das daraus entsteht, ja, da draußen. Deswegen sehr schön, dass du etwas Unvernünftiges tust. Sehr schön, dass du das so vielen Menschen vorlebst. Und eine große Frage habe ich noch. Jetzt stehen vielleicht da draußen ganz viele Frauen, die hier gerade zuhören, denn im Durchschnitt hören ja um die 8000 Frauen so eine Folge. Und ich kann mir vorstellen, dass ganz viele dastehen und sagen, ah, ja, aber das, was die Michi kann, das kann ich nicht.
Ja.
Und was wäre so deine Antwort darauf?
Du musst ja gar nicht das können, was ich mache. Du kannst ja deinen eigenen Weg finden, weil ganz häufig vergleichen wir uns dann immer wieder mit anderen Menschen und sagen, boah, das, was die gemacht hat, das könnte ich nicht machen oder so tief würde ich nicht springen. Und es geht gar nicht darum, ob du das machen würdest, was ich tun würde. Es geht wirklich darum, bei dir anzukommen. Und das ist mir so ein ganz großes Anliegen auch, dass du dich jetzt bitte weder mit meinen Erfolgen noch Misserfolgen so misst und dass du so denkst, für mich musst du viel tiefer springen und ist dafür viel höher gekommen, sondern dass du bei dir ankommst. Es geht gar nicht darum, wie viele Leute aufgeben müssen. Es geht auch gar nicht darum, wie viele Leute erreicht haben, Werte zu leben. Bedeutet einfach wirklich, sich zu verkörpern. Und deswegen wünsche ich mir, dass du als Quintessenz aus dem Gespräch mitnimmst, dass es im Leben darum geht, bei sich selbst anzukommen und es als inspirierenden Weg nimmst und siehst, ach krass, dadurch, dass Michi angefangen hat, so für sich selbst loszugehen, kam sie bei sich selbst an und konnte für sich herausfinden, wer bin ich, was möchte ich in meinen Lebensbereichen, wie möchte ich Beziehungen leben, wie möchte ich Beruf leben, wie möchte ich die Beziehung zu mir selbst leben. Aber dass du nicht in diesen Copy-Paste-Modus verfällst, Instagram und manchmal auch so Gespräche verleiten, weil es geht jetzt nicht darum, diesen Weg zu kopieren oder sich zu vergleichen, sondern es geht um den Mut, den du vielleicht hast, dich nach dieser Folge selbst ein kleines bisschen besser kennenzulernen. Das wünsche ich mir für dich. Und deswegen geh einfach vielleicht aus diesem Gespräch mit der Frage, was will ich denn wirklich? Also die Frage, die Marc mir gestellt hat, Michi, was willst du wirklich? Was willst du denn wirklich? Mich zu fragen, hey, was will ich denn wirklich? Was will ich wirklich? Weil ganz ehrlich, ich sehe mein Leben auch heute immer wie so ein Monopoly-Spiel. Und du kannst dieses Spiel bei Monopoly total verbissen spielen und versuchen, so viele Straßen wie möglich zu bekommen und so viel Miete wie möglich einzunehmen und dich die ganze Zeit zu ärgern, wenn jemand nicht auf deine Straßen kommt und nicht in dein Haus zieht und wenn du ins Gefängnis musst und deswegen nicht 2000 Euro über losziehen kannst. Und du kannst Spaß am Leben haben, denn im Endeffekt geht alles zurück in die Box, beim Monopoly-Spiel, aber auch im Leben. Und die Frage ist wirklich am Ende nur, hattest du Spaß am Leben? Hast du nach deinen Werten gelebt? Und wirst du es genauso nochmal machen? Wenn du die Fragen am Ende mit Ja beantworten kannst, dann hat Monopoly Spaß gemacht und dann hat auch dein Leben Spaß gemacht. Weil es ist so, Leute, am Ende geht alles zurück in die Box. Du kannst nichts mitnehmen, nichts. Also nutz das Leben, nutz es.
Ich stelle meinen Coaches ganz häufig die Frage, dass ich sage, stell dir mal vor, du würdest dein 90-jähriges Ich treffen, das das komplette Leben hinter sich hat, aber ein Leben, das absolut erfüllend und absolut glücklich war. Was würdest du denn jetzt anfangen zu ändern, damit diese 90-jährige Dame sagt, genau das würde ich sofort nochmal machen, diese Veranstaltung leben?
Ja, das ist bei uns, bei mir und Marc auch immer so ein Bild. Wir sehen uns dann immer mit 90 auf unserer eigenen Auffangstation sitzen und Bücher in der Hand halten, auch unsere Bücher, weil so kam auch die Idee tatsächlich zum eigenen Buch, kam eher aus dieser Intention heraus, später mal diese Bücher in der Hand zu halten. Ich weiß nicht, kennst du den Film Wie ein einziger Tag?
Oh ja.
Oh Gott, Marc und ich, wir gucken immer Liebesfilme und halten uns dann wie so kleine Pinguine im Arm und weinen gehen.
Das ist das süß.
Ach, ist das süß? Und wir sitzen dann immer so da und sagen, dass wir uns schon gefunden haben.
Aber ich finde, es gibt auch, und jetzt mal aus dem Nähkästchen geplaudert, ich liebe ja auch Liebesfilme, ne? Du kannst mich, ich gucke vieles gerne, aber Liebesfilme. Und wenn es dann noch ein Happy End gibt und wenn dann noch ein Paar glücklich zusammen ist, bis zu einer, das ist das Liebste, was ich mir anschaue.
Also wir lieben Liebesfilme aber auch. Und bei The Notebook oder Wie ein einziger Tag, ja, liest er ihr ja immer die Geschichte vor, also die Geschichte ihres Lebens, weil sie dement ist und das vergessen hat. Und Marc und ich haben damals schon so ein bisschen nach unseren Flitterwochen mit unserem 90-jährigen Ich gearbeitet. Da meinte ich, wie cool ist das eigentlich, wenn wir auf unserer Veranda sitzen, das auch machen können. Also wenn wir unsere eigene Geschichte lesen können und ich dich so frage, und das liest du gerade und du sagst so, oh, ich lese unsere Südostasien-Rundreise und ich so, ach cool, ich bin gerade bei unseren Flitterwochen. Weißt du noch, dass wir damals das gemacht haben? Also irgendwie war das so, dass ich so dachte, ich will das einfach nicht vergessen. Ich will einfach nicht vergessen, wie schön unser Leben ist. Und man vergisst viele Dinge oder man hat sie nicht mehr präsent. Und daraus ist dann vor 4,5 Jahren auch so ein Projekt entstanden, wie Marc und ich eben unsere Geschichten angefangen haben aufzuschreiben seither. Also dass wir immer wieder über die verschiedenen Phasen unseres Lebens die Geschichte gemeinsam aufschreiben, damit wir das nicht vergessen, auch wie es uns ergangen ist, auch im Positiven wie im Negativen und was wir daraus gelernt haben. Und so kam eben die erste Geschichte zu unseren Flitterwochen zustande. Das Witzige war nur, wir waren so hochmotiviert, wollten so in ein Café zusammengehen und das schreiben. Und schon bei Kapitel 2 hatten wir unüberbrückbare Differenzen.
Verrätst du uns, auf welche das waren?
Ja, kann ich super gerne machen. Im Prinzip wollten wir die Anreise beschreiben unserer Flitterwochen. Und ich bis dato bin ja nur alleine gereist. Ich wollte niemanden mit zu den Tieren nehmen. Das war immer mein Safe Space. Ja. Marc war der Erste, wo ich sagte, ich nehme dich mit. Ich vertraue dir und ich vertraue dir auch diesen für mich heiligen Ort an. Und ich habe das schon auf der Anreise bereut, weil Marc's erste Fernreise, Marc nur All-Inclusive-Urlauber, reist mit Backpacking-Michi um die Welt. Fragt mich so die ganze Zeit, wo geht's als nächstes hin? Ich habe Hunger, Pipi, kalt, dann sind wir endlich da. Nach Spanien fliegt man nur 2 Stunden. Also ich dachte mir nur so, Gott, ey, kann ich die Scheidung bitte schon am Flughafen einreichen? Einfach drin zu sein. Das wird nichts. Naja. Ich habe voll viel geatmet, da war ich sehr froh, dass ich gewisse Atemtechniken konnte, atmen. Und wir wollten diese Szene schreiben zusammen. Und ich habe dann irgendwie so getippt, ich habe meistens getippt und Marc hat immer so Input gegeben. Ich so, trotz Marcs 10.000 nerviger und idiotischer Fragen, habe ich mich zusammengerissen und nicht den Scheidungsantrag am Flughafen ausgefüllt, sondern dem Flitterwochen irgendwie eine Chance gegeben. Und Marc saß so da und sagte, ich habe dich als voll ungeduldig wahrgenommen und meine Fragen als berechtigt. Und ich musste so anfangen zu lachen, dass ich so dachte, das kann jetzt nicht dein Ernst sein. Also, hast du das wirklich so wahrgenommen? Und dann war das so ein super witziges Projekt, weswegen wir damit auch weitergemacht haben. Also wir haben danach auch noch andere solcher Geschichten geschrieben, wo ich das schreibe und Marc kommentiert es. Und es hat so viel Spaß gemacht, das vor 4,5 Jahren zu schreiben. Und seitdem ist das so ein Beziehungsprojekt für uns geworden, dass wir immer wieder die Dinge gemeinsam aufschreiben und da so in die Reflexion zusammengehen. Und da ist Wahrnehmung natürlich auch eine super, super, super wichtige Sache. Aber für alle, die so manchmal das Gefühl haben, der Partner lebt in der eigenen Welt, geht mir auch so. findet Wege, die Metaebene einzunehmen und die Perspektive des anderen wahrzunehmen.
Das ist es ja, ihr seid ja beide sehr unterschiedlich, so wie ich das zumindest mitbekommen habe, vollkommen unterschiedlich. Und ihr lebt zusammen und ihr scheint sehr glücklich zusammen zu leben und ihr arbeitet zusammen. Was ist euer Geheimrezept nach deiner Einschätzung? Wie bekommt ihr das hin, auch die Unterschiedlichkeit?
Es ist eigentlich ein Wert und der heißt Respekt. Es ist nur ein einziger Wert und der heißt wirklich jeden Tag aufs Neue respektvoll hinzusehen. Wer bist du? Was machst du? Weil Respekt ist ja der Wert, der Menschen einen Selbstzweck zuordnet. Also der Mensch ist da, um sich selbst zu verwirklichen. Und ich glaube, wir haben ganz oft in Partnerschaften angefangen, unseren Partner auf eine gewisse Art und Weise zu instrumentalisieren. Du bist da, um mich glücklich zu machen. Du bist da, damit ich erfüllter bin. Du bist da, damit ich nicht alleine bin. Durch deine Liebe fühle ich mich wichtiger und wertvoll oder gesehen. Und das wird uns ja leider aber auch häufig in vielen Liebesfilmen suggeriert. Ja. Wenn du den Partner findest, dann bist du glücklich bis ans Ende der Tage. Das heißt, der Partner scheint mittlerweile gesellschaftlich betrachtet so eine Problemlösung zu sein. Dann sind wir mit dem Partner zusammen und merken, ja, der löst meine Probleme ja gar nicht, ich bringe ja neue mit an Bord.
Richtig, richtig. Am Ende macht er das noch viel größer. Und wer ist dann schuld?
Natürlich der Partner. Und deswegen ist das Wichtigste in einer Beziehung Respekt und dem Partner immer zuzugestehen, am Leben zu sein, um sich selbst zu verwirklichen. Und das, was wir entwickelt haben in der Zeit und was aber auch immer wieder Arbeit ist, wo man auch lernen darf, sehr ehrlich miteinander zu sein, ist, den Partner in der Selbstverwirklichung zu unterstützen und sich dadurch nicht aufzugeben, sondern so zu merken, wir können beide wachsen. Wir haben beide Raum zu wachsen, jeder kann sein. Und das kann aber auch bedeuten, dass man nicht immer gleich wächst. Zum Beispiel hat Marc ein viel größeres Sicherheitsbedürfnis nach wie vor. Und für ihn ist zum Beispiel sein Beitrag, diese Vision mitzuleben, seinen Job zu reduzieren. Aber er möchte den nicht aufgeben. Und es ist wichtig, das zu respektieren und zu sagen, okay, du als Marc, ich sage immer Marc-Pflanze und Michi-Pflanze, du als Marc-Pflanze, du brauchst vielleicht ein bisschen festeren Boden als ich, damit du gut wachsen kannst. Und ich als Michi-Pflanze, ich habe den Boden gerne ein bisschen weicher und flexibler. Und das ist wichtig. Das heißt, Grundwert, Respekt. Und dann ist ganz, ganz viel Verantwortung übernehmen, Verantwortung für die eigenen Dinge, auch wissen, das, was dich triggert, hat meistens mit dir zu tun und wenig mit dem Gegenüber. Aber vor allen Dingen auch immer wieder drüber reden. Und Marc und ich, wir sind ja auch seit 6 Jahren verheiratet, wir machen ja immer nur einen Jahresvertrag. Also wir heiraten nicht auf immer, wir heiraten immer nur für ein Jahr.
Ja.
Und dann heiraten wir neu und fragen uns immer wieder, okay, als der Mensch, der du heute bist, würde ich dich nochmal heiraten. Was möchte ich dir für das nächste Jahr versprechen? Und ich glaube, das sind eigentlich die wichtigsten Dinge, Respekt als Grundwert in allem zu haben, was es gibt und dem Partner immer diesen Selbstzweck zuzuordnen. Weil auch mit Freundinnen, die zu mir kommen, die sagen immer, mein Partner macht mich nicht mehr glücklich oder hier oder da. Und dann frage ich immer, was ist denn gerade die Erwartungshaltung? Und siehst du denn dann deinen Partner noch? Ist das, was du gerade von ihm erwartest, Liebe? Oder ist das Leisten? Und Liebe und Leisten ist nicht das Gleiche. Kommunizieren, ehrlich und offen. Und da muss man auch sagen, wenn man so ein extrovertierter Mensch ist wie ich, dann fällt einem das gar nicht schwer. Dann kann man irgendwie viel auch direkt sagen. Und da zu schauen, wie man für introvertierten Partner, in meinem Fall Marc, den Raum halten kann. Ich muss sagen, Marc fällt es leichter durch Fragen auch manchmal Zugang zu bekommen oder durch Bücher, die wir lesen oder durch Humor und da auch Wege zu finden, wie sich jemand, der introvertiert ist, öffnen kann, wie man den Raum halten kann. Weil während mir auch schnell klar ist, okay, heute, das ist das, das möchte ich ändern, das ist dies, es mag noch erstmal mehr mit sich beschäftigt und braucht auch länger, bis er Dinge anspricht. Und das Letzte ist dann aber zu wissen, wofür bin ich verantwortlich und wofür nicht. Und wenn der Partner auch mit Problemen zu dir kommt, nicht immer in die Lösungsansätze zu gehen oder das Bevormunden, sondern Wege zu finden, den Partner in die Verantwortung zu bringen und seine Heldenrolle, also in seine Selbstverwirklichung. Und wenn Marc zum Beispiel zu mir kommt, beziehungsweise wenn ich zu Marc gehe, ich mache es andersrum, dann teile ich meine Frage. Wenn ich zu Marc gehe, und das habe ich ja auch manchmal, zu meiner Opferhaltung und sage, Mensch, das ganze Leben ist so gemein und ich habe dieses Problem. Dann tendieren wir ja manchmal dazu, irgendwie in einen Täter- oder Retter-Modus zu fallen. Ja. Entweder so zu sagen, ja, so schlimm ist es doch gar nicht, oder halt irgendwie ich löse das alles für dich. Und wir übernehmen damit die Verantwortung des anderen. Und die Frage, die Marc mir stellt, klar, der nimmt mich in den Arm. Der sagt jetzt nicht so, Michi, hier ist deine Frage und tschüss. Dann nehmen wir uns in den Arm. Aber er fragt mich einfach, und damit erinnert er mich an mein 90-jähriges Ich, okay, Michi, was würde denn eine strahlende, mutige, weise Frau jetzt tun? Und die Frage haben wir für beide. Und das sind immer wieder die Fragen, die uns unterstützen, den Partner in seine eigene Selbstverwirklichung, in seine eigene Kraft, in seine eigene Verantwortung zu bringen. Und ich glaube, das ist im Endeffekt Liebe auch wirklich wie so ein kleiner Dünger zu sein, damit der andere schöner aufblühen kann. Und da dürfen wir wirklich viel dran arbeiten und wirken, das zu schaffen. Und deswegen, ja, wären das so die drei Bereiche: Respekt, Kommunikation und Verantwortungsbereiche kennen und auch Strategien, wie vielleicht über die Frage, den Partnern die Verantwortung zu bringen. Also frag dich gerne, wie würdest du in drei Worten dein 90-jähriges Ich beschreiben? Ich sage immer, ich bin strahlend motiviert oder mutig, je nach Tagesform, ja, und vor allen Dingen dann schon weise. Und dann erinnert Marc mich immer auch daran, dass das ja schon in mir liegt. Und er hat diese Frage auch. Und wenn er eben dann mit Themen kommt, sage ich nicht, oh, ich würde das machen oder ich würde das machen, weil ja, ich würde das machen und ich bin auch eine andere Blume. Die Frage ist, was würdest du machen?
Es ist unfassbar schön, was du beschreibst. Ich habe das auch mit meinem Partner, der hat null mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Der kommt aus einem komplett anderen Bereich. Also wirklich unterschiedlicher. Der wusste anfangs überhaupt gar nicht, wovon ich manchmal rede. Das waren böhmische Dörfer für ihn. Und gleichzeitig hat er eine natürliche Bodenständigkeit an sich. Der braucht viele dieser Antworten, die ich suche, überhaupt nicht. Ja. Sondern er trägt diese Grundzufriedenheit total in sich, wo ich da stehe und denke, wie machst du das? Verrat mir, wie du das machst. Und es ist einfach eine ganz andere Geschichte. Aber er stellt mir ganz häufig eine Frage, wenn ich wieder komme und Angst habe wieder vor meiner eigenen Courage, weil ich wieder eine Entscheidung getroffen habe, so aus dem Bauchgefühl heraus, die relativ groß ist. Oder wenn ich Zweifel habe und diese Frage, ich gebe die einfach mal mit rein, weil ich die auch so schön finde. Er fragt mich dann immer, Daniela, wie würdest du dich denn entscheiden, wenn du keine Angst hättest? Was würdest du denn dann selber entscheiden? Also er sagt mir nicht, was er tun würde, sondern er fragt mich einfach nur, was ich machen würde, wenn ich keine Angst jetzt gerade hätte.
Und ich finde, Fragetechniken sind so das ganz wichtige kommunikative Tool, um den Partner sich auch selbst erkennen zu lassen. Weil es geht ja gar nicht darum, ihm diese Herausforderungen abzunehmen. Die kommen ja auch, weil sie wichtig sind. Und wenn wir dem Partner immer wieder die Herausforderungen abnehmen, nehmen wir ihm ja auch das Potenzial zu wachsen weg. Ja. Und deswegen, egal welche Frage jetzt für die Zuhörenden passt, ist es so wichtig, in so Gespräche mit Frageansätzen reinzugehen, um den Partner an die eigene Stärke zu erinnern, weil das stärkt ja auch das Selbstvertrauen. Also einfach sich gegenseitig stärken ist, glaube ich, auch ganz wichtig und gemeinsam wirken. Also ich weiß nicht, ob du, wie hießen die denn? Arthur Aaron hieß die? Nee. Oh, ich muss es im Nacken raussetzen, sonst sage ich jetzt was Falsches.
Mach das mal, wir packen, was auch immer da kommt, wir packen das mit in die Shownotes rein. Jetzt hören wir die erstmal gespannt weiter zu.
Und da geht es auch einfach darum, dass es in Partnerschaft das Geheimnis, warum Menschen langfristig verliebt und zusammenbleiben, ist, wenn sie das Gefühl haben, durch und mit dem Partner mehr wirken zu können als alleine. Das klingt jetzt erstmal super egoistisch, weil man so denkt, boah, ich nutze den anderen aus, um mehr machen zu können.
Ja.
Aber es beschreibt das Gefühl, dass wenn wir mit dem Partner zu einem starken Team zusammenwachsen, das Gefühl haben, wir können alles zusammen schaffen. Das ist ein anderes Gefühl als in vielen Partnerschaften, wo man das Gefühl hat, man wird kleiner oder enger. Ja. Also wie viele Leute kennen das, dass sie in Partnerschaften ihre Hobbys aufgeben, ihre Freunde vernachlässigen. Und wenn man das Gefühl beschreibt, dann haben viele das Gefühl, die Partnerschaft, dadurch wurde es weniger oder enger oder ich konnte mich nicht mehr so ausdrücken. Und wenn natürlich das Gefühl über diese Beziehung vorherrscht, ist es vorprogrammiert, dass Vorwürfe kommen. Weil man dem Partner einen Vorwurf dafür macht, dass man sich jetzt kleiner oder weniger fühlt oder weniger spürt oder weniger für sich macht. Aber wenn man mit dem Partner gemeinsam Wirkungsräume schafft und sich größer gegenseitig macht, also den Horizont gemeinsam erweitert, das ist tatsächlich ganz egoistisch, aber auch evolutionär betrachtet wichtig, dass wir Beziehungen langfristig auch halten. Deswegen, Leute, geht auf Abenteuer, macht Dinge zusammen, erfahrt euch und vor allem, liegt auch in deiner Verantwortung, dich nicht zu verlieren in der Beziehung, für dich weiterhin einzustehen. Und das ist was, was wirkt. Und die Studie dazu, die schicke ich dir, damit du die nachlesen. Also die schicke ich Daniela, damit ihr die nachlesen könnt. Das ist ein ganz bekanntes Forscherpaar, was eben auch geschaut hat, wie Paare langfristig halt verliebt bleiben. Also
aber du meinst nicht David Schnarch oder Gottman?
Nee.
Die beiden meinst du nicht? Okay. Also Gottman, das sind jetzt zwei unterschiedliche. Das ist jetzt kein Paar. Nicht, dass sich jetzt irgendjemand hier die Hände über den Kopf zusammenschlägt und sagt, Daniela, jetzt vermischst du alles. Ich weiß, die beiden sind kein Paar, das sind unterschiedliche.
Nee, da habe ich auch ganz viel gelesen. Es war noch eine andere Studie. Es war eine Studie wirklich von einem Paar. Also die Studie hat wirklich dieses Paar geleitet. Und die sind auch in die Alte noch verliebt.
Ach, ist das schön. Das packen wir unbedingt in die Shownotes, denn das ist ja auch so eine riesige Frage. Vor allen Dingen, Michi, ich könnte stundenlang mit dir reden. Wirklich, wir könnten auch noch über Liebe und über Beziehung reden. Und eine Sache möchte ich unbedingt noch ansprechen. Denn du hast ja nun mal deine eigenen Erfahrungen, deine eigenen Lebensgeschichte mittlerweile in zwei Büchern veröffentlicht. Das heißt, lass uns mal ganz kurz auf das zweite schauen, dass jetzt gerade, wenn ihr die Folge hört, wenn du direkt das hier, diese Folge am Erscheinungsdatum hörst, dann ist dieses Buch ab heute erhältlich. Und es heißt Unter Affen. Und es hat so viel noch mehr Ebenen drin, als der Titel verrät. Und da gebe ich gerne das Mikrofon mal an Michi ab. Michi, erzähl, was können wir alles Wundervolles ab heute in deinem, in eurem Buch Unter Affen finden?
Ja, im Prinzip habe ich ja eben schon so ein bisschen erzählt, wie das Buch entstanden ist. Und es ist eine sehr humorvolle, aber auch bewegende Reise- und Liebesgeschichte, die unsere Werte widerspiegelt, also die Mission vom Tier- und Artenschutz im südlichen Afrika. Das heißt, es ist wirklich ein Buch für alle, die zum einen großes Herz für Tiere haben, gerne auf Reisen gehen, aber vor allem auch für Leute, die sich fragen, wie machen andere das in ihren Beziehungen? Denn heute siehst du vielleicht mich und Marc sehr im Einklang leben. In dem Buch wirst du feststellen, dass ich 8-mal den Scheidungsantrag einreichen wollte. Und wir Dinge super unterschiedlich wahrgenommen haben. Und
ich liebe dich für deine Ehrlichkeit.
Und ja, ich an gewissen Momenten viel zu ungeduldig war und Marc an gewissen Augenblicken überhaupt nicht zugehört hat. Und mein ganz, ganz großer Wunsch mit diesem Buch und dieser Ehrlichkeit, die auch darin du lesen finden wirst, ist auch einfach mitzugeben, dass Liebe ein Prozess ist und dass Marc und ich über diese Flitterwochen damals und über die gemeinsame Arbeit mit den Tieren auf einer ganz anderen Ebene zusammengefunden haben. Also am Anfang sind es wirklich so zwei super verschiedene Charaktere, diese tollkühne Tierschützerin, dieser bodenständige Beamte, wo alle im Außen einfach nur dachten, warum haben die eigentlich geheiratet? Die passen null zusammen, also -10.
Und ihr habt ja irgendwie sehr, sehr schnell geheiratet, oder? Habe ich das richtig
erinnert?
Nach 10 Monaten. Knaller.
Spontaner Heirat. Das Buch beginnt mit dem spontanen Heiratsantrag, den ich vercheckt habe. Ich wusste gar nicht, was ich von mir wollte.
Könnt ihr im Buch lesen. Ich bin super gespannt.
Und der Wunsch ist eben, sich als Paar auch Zeit zu geben, sich kennenzulernen. Wir sagen immer, eine Kennenlernphase dauert XYZ, aber sich wirklich auf einer tieferen Ebene kennenzulernen. Weil kennenlernen bedeutet nicht, der eine ist introvertiert oder der andere ist extrovertiert. Es bedeutet nicht, der eine mag Taylor Swift und der andere mag, keine Ahnung, Ascher. Sich kennenlernen bedeutet, sich auf einer tieferen Ebene zu begegnen, auf einer Werteebene. Und ich finde, dass wir uns ganz oft den Raum dafür nicht mehr nehmen, weil wir zu abgelenkt in unserer Gesellschaft sind, weil wir es zu schnell wollen, weil wir auch vielleicht uns nicht einlassen wollen. Und dieses Buch zeigt eben auch die Hürden, die wir hatten. Klar, mit den Tieren, aber auch mit uns selbst. Und dass es ein Prozess war, sich einzulassen, aber dass der Raum, in dem wir es dann eben erfahren konnten, im Tierschutz, mit den Tieren, in der Natur, ohne Strom, teilweise manchmal ohne Wasser, ohne Handyempfang, dass man sich da auf eine andere Art und Weise begegnet. Und ich hoffe, dass Menschen durch dieses Buch, klar, ihr Herz für Tiere öffnen, viel mit uns lachen, auch Bock haben zu reisen. Aber es ist vor allen Dingen auch im Unterton ein Appell für die Liebe. Ein Appell für die Liebe, für die Natur, aber auch für unsere zwischenmenschlichen Beziehungen und dass wir Beziehungen wieder als etwas wahrnehmen, wo es wirklich darum geht, gemeinsam aufzublühen und für gemeinsam ein Team zu werden. Denn wir haben jetzt nicht mehr ein Ich und Du, wir sind ein Wir und trotzdem sind in diesem Wir immer noch Parts, die wir sind und jeder für sich Ja, das ist eigentlich so mein Wunsch für dieses Buch. So ein kleines Credo an die Liebe.
Ist das schön. Ist das schön, ein kleines Credo. Die ganz große Besonderheit, Michi, du korrigierst mich, wenn ich jetzt irgendetwas anders sage, als es tatsächlich ist. Aber es ist 100% der Einnahmen gehen tatsächlich an die Stiftung, ne?
Ja, Verein. Wir haben den Verein,
okay.
Ja, das ist ein rechtlicher Unterschied.
Ja.
Aber genau, 100% von unserem Autorenhonorar werden gespendet, also in die Projekte, in denen wir vor Ort waren, für den Tier- und Artenschutz 100%. Und für alle, die das Buch vorbestellen, also noch heute bis Ende der Woche, haben wir auch so einen Minikurs entworfen. Falls du so die Steps, die Marc und ich gemacht haben, auch gehen möchtest, mit so ein bisschen unserem Input und unserem Fragenteil. Wenn du zwei Bücher vorbestellst, bekommst du den Wild Hearts Kurs. Den gibt es auch noch für Vorbestellerinnen. Das ist dann so unser Wunsch. Falls du denkst, okay, Michi, ich bin mit meinem Partner gerade im Kapitel 7 feststecken geblieben. Wie komme ich da ein kleines Stück weiter? Oder bin gerade in den Flitterwochen mit Entscheidungsantrag.
Ich sitze gerade am Flughafen, der fragt nur nach Essen.
Ja, so genervt. Ja, kannst du in 5 Modulen einfach für dich lernen, was ist Liebe wirklich? Was sind meine Werte? Was sind unsere Werte? Wie möchten wir kommunizieren, wenn wir getriggert sind? Was ist Vertrauen? Wie vertrauen wir einander? Und wie können wir dann im Alltag verliebt bleiben?
Ach, ist das schön, ehrlich. Michi, ich könnte mich stundenlang noch mit dir unterhalten. Eure Geschichte ist so schön. Deine Art aufs Leben zu blicken ist ein Traum. Dieses große Herz. Ich kann euch auch wirklich nur, falls ihr jetzt das hier nur akustisch hört, ne, geht unbedingt bei Insta bitte rein. Ich weiß, es ist ein Schritt, jetzt dann gleich nach unserem Hören die Insta-App aufzumachen und frag dich, wie oft du das am Tag wirklich machst. Schau dir bitte Michis Profil an. Schau dir total gerne auch diese Videoaufzeichnung hier an, weil du siehst das Strahlen im Gesicht. Du siehst, hier ist keine Theorie am Werk, sondern wirklich hier ist gelebte Liebe am Werk. Und das musst du erleben. Ganz, ganz große Empfehlung. Wenn du noch nicht folgst auf Insta, geh rauf. Wenn du das Buch noch nicht gelesen hast, bestell es dir. Wenn du dir Videos von Michi und Marc noch nicht angeschaut hast, tu es. Du wirst so viel an Inspiration mitbekommen. Und in dem Sinne, Michi, ich danke dir von ganzem, ganzem Herzen für deine Zeit. Es war eine riesige Freude, dass wir beide miteinander gesprochen haben. Ich mache es immer so, dass ich meinen Gästen das allerletzte Wort lasse und du kannst sagen, was immer du möchtest, was immer dir auf dem Herzen liegt. Und ich verabschiede mich schon mal und schicke dir viele Küsse rüber und freue mich natürlich, euch da draußen wiederzusehen und wiederzuhören. Michi, the micro is yours.
Erstmal ein ganz, ganz großes Danke an dich für den Raum, den du wirklich diesem Thema gibst. Auch, dass du dir die Zeit genommen hast nach auch so einer vollen Woche und wir den Termin 8-mal hin und her geschoben haben. Deswegen da Danke auch an dich, weil ganz ehrlich, es sind Menschen wie du, die diesem Thema Raum geben und die uns damit die Möglichkeit geben, mehr zu bewirken und mehr zu machen. Weil klar, man kann für ein Thema losgehen. Man ist so wie der Erste, der in die Welle reinschwimmt, aber am Ende macht es aus, ob andere mitschwimmen. Und deswegen danke ich dir da wirklich von Herzen für den Raum, für die Zeit, dass du das auch noch eingeschoben hast, jetzt trotz Baby und allem. Danke, 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 danke. Und für alle, die da draußen sind, ich wünsche mir einfach 2 Dinge. Und zwar, dass du dein Herz wieder für die Liebe öffnest. Ich hatte so lange Angst vor der Liebe und mein Leben hat so sehr an Qualität verloren, weil ich nicht wusste, was Liebe ist und weil ich Angst hatte, mich in Liebe zu verlieren. Aber öffne dein Herz wieder, sei es auch für deine Hauskatze zuerst, sondern Step für Step wieder anderen Menschen. Und das Zweite ist, wenn dein Herz offen ist und das genauso bescheuerte Träume hat, unvernünftige Träume, dann folge deinem Herz. Ganz ehrlich, folge bitte einfach deinem Herzen, weil du hast nichts zu verlieren. Am Ende geht alles zurück in die Box und ich hoffe dann einfach, dass du das Spiel aus vollem Herzen, mit voller Begeisterung und voller Lebensfreude gespielt hast.
Vielen lieben Dank, Michi.
So.
Alles, alles Liebe.
Ich danke dir.
So, diese Podcast-Folge ist möglicherweise zu Ende. Was aber noch nicht zu Ende ist, ist mein Geschenk an dich, dass wir beide live und vollkommen kostenfrei schauen, wie die Liebe deine neue Superpower wird. Hast du dir deinen Platz schon gesichert? Wenn nein und du möchtest mich total gerne Hand in Hand an deiner Seite haben, dann schreib mich an unter team@danielaroeske.de unter dem Begriff Schatzkiste Liebe. Und ich schicke dir alles zu. Ich freue mich riesig auf die Zeit mit dir.